Herzlich willkommen zum Textilwirtschaft-Podcast. Der Mainstream-Markt ist seit Jahren im Umbruch. Einst starke Lieferanten wie Esprit und S. Oliver werden vom Handel genau unter die Lupe genommen und bei Nicht-Performance ausgelistet. Jetzt haben mit CBR, Esprit, S. Oliver und Tom Taylor vier wichtige Player dieses so bedeutenden Segments ihre Zahlen für 2023 vorgelegt. Meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch hat sich die Ergebnisse genau angesehen. Eine Erkenntnis: Die meisten Unternehmen sind zum Teil stark in Bedrängnis, doch ein Player kann sich von dieser Entwicklung positiv absetzen. Wer das ist, was dieses Unternehmen besser macht und wie tief die Krise bei den anderen Marken ist, das wird mir Sarah hier im Gespräch gleich verraten. Mein Name ist Jörg Nowicki.
Sind Sie schon angemeldet für den TW Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche zu gestalten. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dfvcg-events.de/tw-summit.
Hallo Sarah, herzlich willkommen bei uns.
Hallo Jörg, grüß dich.
Dann lass uns doch mal loslegen. Welche Unternehmen hast du dir eigentlich jetzt genau in dieser kleinen Analyse, die wir gleich vorhaben, vorgenommen?
Ich möchte gern heute einen Blick auf die klassischen Mainstream-Unternehmen werfen. Das ist einmal Esprit, S. Oliver, Tom Taylor und die CBR Group mit den Labels Street One und Cecil.
Also wir haben ja gesagt, oder du hast gesagt, die Unternehmen haben Zahlen mitgeteilt. Wie stehen denn diese Unternehmen wirtschaftlich gerade da?
Die stehen zum Teil wirklich sehr unterschiedlich da und es gibt auch heftige Verschiebungen in der Umsatzgröße, aber natürlich auch eine unterschiedliche Situation hinsichtlich des wirtschaftlichen Erfolgs. Ich würde mal einfach mit der Größe beginnen, denn da gibt es zum Teil große Unterschiede. Wenn wir uns diese vier genannten Mainstreamer CBR, Esprit, S. Oliver und Tom Taylor anschauen, da gibt es heterogene Entwicklungen. Mittlerweile führt S. Oliver mit einem Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro die Rangliste dieser vier an und hat den Umsatz 18% steigern können. Das sind, muss man dazu sagen, allerdings Zahlen aus 2022, weil offizielle von dem Unternehmen aus Rottendorf noch nicht veröffentlicht wurden. Dahinter rangiert dann auf Platz 2 Esprit und ist als einstiger und langjähriger Spitzenreiter längst hinter S. Oliver abgefallen. Esprit erlöste 2023 nur noch 5,9 Milliarden Hongkong-Dollar. Die sind ja dort an der Börse notiert, deshalb auch diese Währung. Umgerechnet sind das 700 Millionen Euro und das sind 16% weniger als 2022. Also Esprit ist deutlich geschrumpft, erneut, muss man sagen. Umsatzmäßig hingegen fast zu Esprit aufgeschlossen hat die CBR Group. Die liegt mit 671 Millionen Euro umsatzmäßig auf Platz 3 und konnte ein Plus von 4,5% zum Vorjahr verzeichnen. Und dann auf Platz 4 liegt Tom Taylor. Gerade hat die Geschäftsführung uns die Zahlen für das letzte Jahr mitgeteilt. 612 Millionen konnte Tom Taylor 2023 erlösen und ist umsatzseitig damit stagniert und belegt Platz 4.
Du hast ja diese Unternehmen auch schon relativ lange im Blick und kannst auch natürlich sagen, wie die sich so entwickelt haben. Und mich würde interessieren, wie denn diese Rangliste eigentlich so, naja, so vor ungefähr 10 Jahren ausgesehen hat. Gab es da deutliche Verschiebungen?
Da gab es auf jeden Fall deutliche Verschiebungen. Ich habe es ja mit Esprit und S. Oliver, also mit Platz 1 und 2, schon angedeutet. Esprit war eigentlich lange Jahre der Spitzenreiter umsatzmäßig. Also wenn man den kurzen Blick zurückwagt, Esprit schrieb, ich habe die Zahl extra mal rausgesucht, vor 15 Jahren mehr als umgerechnet 3,5 Milliarden Euro Umsatz. Gemessen an dem Umsatz aus 2023 war das damals 5-mal so viel wie jetzt. Das ist natürlich schon immens, was für ein Rückgang da vonstatten gegangen ist. Aber natürlich waren auch die anderen mal größer, was auch verdeutlicht, wie sich dieser Markt gerade verändert oder auch in den letzten Jahren schon verändert hat. S. Oliver, um das mal zu sagen, war 2016 bei fast 1,7 Milliarden Euro Umsatz. Tom Taylor, ebenfalls 2016, hatte fast 1 Milliarde Euro Umsatz in den Büchern stehen. Und CBR, war unter den Vieren immer der kleinste Mainstreamer, hatte aber bis 2008 auch ein starkes Wachstum hingelegt. Damals schrieb das Unternehmen den Rekordumsatz, der bislang auch noch nicht getoppt wurde, von 761 Millionen Euro.
Was man dabei ja auch nicht vergessen darf, ist, dass zu viel Wachstum zuweilen auch zulasten der Profitabilität geht. Wie ist das denn bei den Unternehmen?
Klar, da gab es natürlich in den letzten 10 bis 15 Jahren, wenn wir wirklich so weit mal zurückblicken, sehr, sehr unterschiedliche Entwicklungen. Bei Tom Taylor wurde sich ja Wachstum durch eine zu starke Retail-Expansion und den Erwerb von Bonita damals auch erkauft. Und auch Esprit hatte ja in seinen erfolgreichen Zeiten viele, zum Teil auch wirklich sehr teure und sehr große Läden eröffnet, auch in Bestlagen. Der Markt hat sich aber mit dem Markteintritt vieler vertikaler Anbieter extrem verändert. Viele neue Player sind nach Deutschland gekommen. Ich nenne mal H&M, Zara, die Bestseller Group natürlich mit ihren vielen agilen Firmen in der Firma. Opus natürlich auch nicht zu vergessen, um mal einige aufzuzählen. Und keiner bestreitet mehr, dass die Mainstream-Dickschiffe dadurch natürlich Umsatz verloren haben. Klar.
Stellt sich denn der Erfolg der vier Großen gerade zum Teil recht unterschiedlich dar? Oder wie würdest du das bewerten?
Absolut. Esprit hatte ja mit Beginn der Corona-Zeit, wir erinnern uns noch damals, unter dem CEO Anders Christiansen hart saniert. Es wurden wirklich etliche unprofitable Stores geschlossen und wirklich sehr viel Personal abgebaut. Aber auch nachdem der neue Eigentümer, das ist bei Esprit ja das Family Office North Point Talent aus Hongkong, dem zwar nur etwas weniger als 30% der Aktien gehören, das damit aber das Durchgriffsrecht hat. Und die kommen auch seitdem auf keinen grünen Zweig, wie man es so schön sagt. Jahr für Jahr türmen sich die Verluste. 2023 steht ein Verlust von umgerechnet mehr als 300 Millionen Euro in den Büchern. Das ist schon immens. Und Esprit, das darf man nicht vergessen, hat in den letzten Jahren ja wirklich viel Geld verbrannt. Der Konzern, so kann man es aus der Bilanz zum 31.12. herauslesen, war schuldenfrei und hat auch Barmittel und Bankguthaben in Höhe von 435 Millionen Hongkong-Dollar ausgewiesen. Aber das waren ein Jahr zuvor noch mehr als 2 Milliarden Hongkong-Dollar. Das heißt, hier ist ein Rückgang von rund 80% zu verzeichnen. Und das zeigt natürlich schon, wie viel Geld verbrannt wurde, wie viel investiert wurde und dass da gar nicht mehr so viele Reserven vorhanden sind. Weil es finanziell eng wird, und das hat Esprit sehr deutlich im letzten Geschäftsbericht betont, sucht Esprit jetzt sogar einen neuen Investor. Esprit braucht also frische Mittel. Und das ist natürlich schon ein Warnzeichen.
Okay, und wie sieht's bei S. Oliver aus?
Ja, wie schon erwähnt, die Vergleichbarkeit hinkt etwas, weil die Zahlen, die S. Oliver bekannt gegeben hat, größtenteils aus dem Jahr 2022 stammen. Da musste das Unternehmen einen Verlust nach Steuern von mehr als 182 Millionen Euro vermelden. So viel wie wirklich noch nie. Im Geschäftsverlauf 2023 konnte dann die von Inhaber Bernd Freier neu eingesetzte Geschäftsführung, wir erinnern uns, nach dem Abgang von Klaus-Dietrich Laas als damaligen CEO, führte Jürgen Otto das Unternehmen, der es aber schon wieder verlassen hatte. Er konnte aber den Verlust durch konsequentes Kostenmanagement, wie es Oliver mitgeteilt hat, und eine neue strategische Ausrichtung deutlich reduzieren. Es soll noch roundabout an EBIT-Verlust 40 Millionen Euro in den Büchern stehen. Das heißt, hier hat es Oliver zwar einiges geschafft, aber auch noch einen Weg vor sich.
Okay, dann haben wir jetzt Esprit und es Oliver. Wie sieht's denn bei Tom Taylor und CBR aus? Ist man da erfolgreicher unterwegs?
Ja, auf jeden Fall. Also das sind die beiden derzeit einzigen profitablen klassischen Mainstream-Unternehmen. Tom Taylor hat uns gerade im TV-Gespräch Zahlen aus dem Jahresabschluss 2023 mitgeteilt. Die haben ein EBITDA von etwas mehr als 33 Millionen Euro erzielt. Das ist damit aber deutlich abgesackt zu dem Vorjahr. Da standen noch 53 Millionen als EBITDA im Jahresabschluss. Die Marge, also die EBITDA-Marge, hat sich damit natürlich auch deutlich verschlechtert auf 5,5%. Aber natürlich ist Tom Taylor nach wie vor profitabel und steht damit ganz anders da als S. Oliver oder Esprit.
Und was nennen die Chefs, die Verantwortlichen vor Ort, als Gründe für diese Entwicklung?
Ja, Geschäftsführer Gernot Lenz und sein Finanzchef Christian Werner nennen tatsächlich immer noch den starken Dollar, der das Ergebnis geschwächt hat, als Grund. Aber auch natürlich die vielen Insolvenzen, die wir letztes Jahr, also auch die Großinsolvenzen, die wir letztes Jahr im Handel gesehen haben. Und das Konsumklima trübt nach wie vor die Lage. Bei Tom Tailor hat aber auch ein schwächeres Online-Geschäft zu Buche geschlagen. Da ist der Konzern aus Hamburg in allen Kanälen geschrumpft.
Gut, dann fehlt noch CBR. Wie sieht's denn da aus?
Die CBR Group, die ja gemessen am Umsatz nur in Anführungsstrichen auf Platz 3 liegt, ist definitiv am erfolgreichsten unterwegs. CBR-Chef Jim Novak ist ja bereits in den letzten Jahren meist kontinuierlich und immer profitabel gewachsen. Das EBITDA hat sich um gut 11% im letzten Jahr auf mehr als 150 Millionen Euro erhöht. Das ist, das muss man schon mal sich auf der Zunge zergehen lassen, eine EBITDA-Marge von 22,5%. Das ist wirklich enorm. Das würde, glaube ich, keiner anders beschreiben.
Alle diese vier Unternehmen sind ja letztlich im gleichen Segment unterwegs. Aber wie du ja schon gesagt hast, driftet der wirtschaftliche Erfolg der Unternehmen ja doch relativ stark auseinander. Woran liegt das? Also was glaubst du, was machen die einen gut, was machen die anderen nicht so gut? Wo sind die besonderen Herausforderungen der einzelnen Player?
Ja, das ist durchaus interessant. Gut, dass du es ansprichst und auch durchaus sehr heterogen bei den einzelnen Firmen, obwohl ja alle im Kernmarkt Deutschland das Gros ihrer Umsätze machen. Das muss man vielleicht auch dazu sagen. Aber es gibt immer auch hausgemachte Themen und Herausforderungen. Esprit, wir haben es schon angedeutet, wurde ja hart saniert, hat aber auch als Marke längst nicht mehr die Strahlkraft, die das Label mal hatte. Ich habe vor kurzem mal mit dem langjährigen CEO und Chairman Heinz Krogner telefoniert. Einige der Zuhörer und Zuhörerinnen erinnern sich vielleicht noch an ihn. Er hat Esprit in Europa quasi groß gemacht. Damals war die Strategie relativ klar. Schöne, qualitativ hochwertige, tragbare und bezahlbare Klamotten für, und das ist wirklich ein Zitat, die Arzthelferin und die Rechtsanwaltsgehilfin, so hatte er das ausgedrückt. Das lief ziemlich gut. Heute fehlt aber eine klare Strategie. CEO ist ja mittlerweile William Pack. Und er hat unglaublich viel Geld investiert, wie man ja auch in der Bilanz an den Reserven und den freien Mitteln sehen konnte. Er hat Läden in den USA eröffnet, ein Headquarter in New York und in Amsterdam. Aber das alles kann natürlich nicht darüber hinwegtäuschen, dass Esprit auch so die modische Aussagekraft verloren hat. Viele monieren auch, die Qualität habe gelitten. Und was ist aus den erstklassigen Prozessen und den verlässlichen Passformen geworden? Solche Fragen hören wir auch immer wieder aus dem Handel. Bei S. Oliver gibt es natürlich auch viele hausgemachte Themen, ganz klar. Davor ist ja niemand wirklich gefeit. Die Lieferproblematik im Jahr 2022, der Bau des neuen Logistikcenters, zu teure eigene Läden wie in München oder auf der Frankfurter Zeil. Und natürlich die vielen Wechsel in der Führungsmannschaft und der Stellenabbau, sowas bringt halt Unruhe ins Unternehmen.
Sind Sie schon angemeldet für den TW Summit 2024? Am 27. und 28. November treffen sich führende Persönlichkeiten, UnternehmerInnen und Top-EntscheiderInnen des Modehandels und der Industrie, um die Zukunft der Fashionbranche gemeinsam zu diskutieren. Verpassen Sie nicht Branchengrößen wie Otto, Primark, Google, Snox und viele mehr live in Düsseldorf on stage. Jetzt noch Ihr Ticket sichern unter dvcg-events.de/tw-summit.
Der Fall S. Oliver ist ja tatsächlich nochmal besonders interessant. Du hast das jetzt ja auch selbst angesprochen, den häufigen Wechsel in der Führung und so weiter und das immer wieder Rückkehren von Bernd Freier. Also hast du denn das Gefühl oder weißt du, ob Bernd Freier dieses Thema auch eigentlich langfristig mal gelöst hat und das Unternehmen auch in neue Hände übergibt oder wie sieht das aus?
Das weiß man nicht, wie da der genaue Plan ist. Bernd Freier hat dazu noch nichts mitgeteilt. Seit dem Weggang von CEO Jürgen Otto, jüngst wurde das ja erst bekannt gegeben, führt Bernd Freier, der ja auch Inhaber des Unternehmens ist, das Unternehmen wieder selbst. Er ist 77 Jahre alt, hat viele Menschen in der Führungsmannschaft von S. Oliver ausgetauscht. Es sind einige Neuzugänge hinzugekommen. Aber auch die langjährige Komma-Chefin Sonja Balodis ist ja wieder an Bord und wird sich demnächst auch als Geschäftsführerin um Komma kümmern. Aber da bleibt natürlich abzuwarten, wer wirklich neuer oder neue CEO wird und was für strategische Weichenstellungen Bernd Freier und sein neues Team jetzt vornehmen.
Wie schlägt sich denn Tom Taylor im Vergleich dazu?
Tom Taylor schlägt sich im Vergleich ganz gut. Hier wurde, Stichwort Store-Portfolio, vieles optimiert. Gernot Lenz hat versucht, nach der Insolvenz, die aber damals ausschließlich die Holding von Tom Taylor noch vor der Corona-Zeit betraf, auch wieder Ruhe ins Unternehmen zu bringen und eine klare Strategie aufzusetzen. Die Marke kommt im Handel ganz gut an, zumindest hören wir das immer wieder. An den Kollektionen wurde viel gearbeitet. Man hört hier wirklich viel Gutes. Genauso wie mittlerweile auch zu S. Oliver, vor allem zu Red Label und QS und Komma, die ganz gut performen.
Ganz anders sieht es, glaube ich, bei Esprit aus, oder Sarah?
Ganz anders. Das muss man, glaube ich, wirklich nochmal trennen. Die Performance von Esprit hebt sich im negativen Sinn hier ganz klar von der anderen nochmal ab, was jetzt die Performance des Labels im Handel angeht. Die haben unglaublich viel verloren und rangieren auch in Statistiken zum stationären Modemarkt ganz hinten. Allerdings, das möchte ich auch nicht unerwähnt lassen, gibt es auch Händler und Händlerinnen, die Esprit brauchen und wollen. Auch das wird uns immer wieder in Gesprächen gespiegelt. AWG zum Beispiel hat neulich gesagt, dass Esprit dort wieder richtig gut laufe in den vielen Filialen.
Esprit hat ja über viele Jahre mit dem größten deutschen Mode-Franchise-Nehmer der PTH Group zusammengearbeitet. Kannst du uns sagen, wie diese Zusammenarbeit aussieht? Läuft das nach wie vor? Man hört, dass es da vielleicht doch zu erheblichen Schließungen kommen soll. Ist das richtig?
Ja, Heiko Ronge, der als, wie du sagst, größter Mode-Franchiser über seine PTH Group ja mit Esprit begann sozusagen und sehr, sehr erfolgreich unterwegs war und sehr, sehr viele Läden als Franchise-Nehmer von Esprit betrieb, distanziert sich von Esprit. Es gibt da noch keine offiziellen News zu, aber man sieht schon, sowohl auf der Homepage, aber auch wenn man mal durch den Düsseldorfer Hauptbahnhof läuft, wo lange ein Esprit-Store war, den Heiko Ronge als Franchiser betrieben hatte, dass dort jetzt der Name Catches am Logo prangt. Das ist das neue Multilabel-Konzept der PTH Group. Aber was genau passiert, weiß man nicht. Es scheint allerdings so, als dass die 44 Stores, die Ronge zuletzt noch betrieb, vermutlich alle umgewandelt werden. Und das ist natürlich für Esprit in Deutschland ein herber Umsatzverlust. Zum Vergleich, die haben ungefähr 50 eigene Läden nochmal hier. Das heißt, die verlieren fast die Hälfte aller Läden hier in Deutschland.
Interessant. Jetzt hast du ja eben besonders CBR hervorgehoben als ein positives Erfolgsbeispiel. Und da interessiert mich natürlich, was ist der Grund? Was glaubst du, warum die CBR Group so gut performt?
Ja, der Erfolg ist ja schon beachtlich. Ich habe eben die EBITDA-Marge mal ausgerechnet, 22,5% in solch einem schwierigen konjunkturellen Umfeld, das ja alle in unserem Markt belastet. Wir hören aber oft aus dem Handel eben, dass die Verlässlichkeit von CBR und damit der Labels Street One und Cecil gelobt wird. Auch das Preis-Leistungs-Verhältnis kommt gut an, die Tragbarkeit und Passform. Das klingt alles, ehrlich gesagt, ja recht langweilig. Das sagt der CEO Jim Novak ja auch oft selbst, aber das kommt an. Und Händler und Händlerinnen heben auch oft positiv hervor, dass die Zielgruppe sehr genau getroffen werden. Auch das klingt ja erstmal banal, scheint ja aber bei anderen nicht immer so zu funktionieren. Und manche, ich schiele da so zu Esprit, müssen sich ja auch erstmal fragen, wer eigentlich die Kundin oder der Kunde ist. Bei Esprit wüsste ich jetzt auch da spontan keine Antwort darauf.
Gut, aber das alleine wird ja den Erfolg nicht ausmachen, oder?
Vermutlich nicht. Ich glaube, dass auch das Organisationsmodell von CBR an seinem Teil zum Erfolg beiträgt. Die machen ja 12 Kollektionen pro Jahr und haben nur 3 Monate bis zur Auslieferung, sind damit also deutlich schneller und, ich würde mal sagen, agiler als andere unterwegs. Jeden Monat kann also vom Handel geordert werden. Und das Zahlungsziel, das die CBR Group seinen Partnern und Partnerinnen auferlegt, liegt nur bei 10 Tagen. Hier möchte auch Novak keine Kompromisse eingehen. Es ist also alles schon sehr optimiert. Und das kommt ja gerade im Handel, zumindest was die Schnelligkeit angeht und die Verlässlichkeit, sehr gut an. Die klassischen Vororderlieferanten, auch das ist ja kein Geheimnis, haben indes ja das Problem, dass viele Partner und Partnerinnen gerade das Risiko scheuen und sich nicht binden wollen. Die Vororderbudgets werden heruntergefahren, gefragt ist just in time. Und das spielt CBR, glaube ich, durchaus in die Hände. Denn andere, Tom Taylor zum Beispiel, verkauft ja seit Oktober 4-mal pro Jahr an seine Lieferanten. Und neben dem klassischen Vororderbereich bieten solche Modelle dann noch die Möglichkeit zur Nachorder oder spielen Kapseln, was CBR zum Beispiel gar nicht tut.
Aber auch CBR wird doch sicherlich von den Großinsolvenzen im Handel wie Galeria und P&C Düsseldorf tangiert sein, oder?
Wo du gerade diese beiden nennst, von der Insolvenz von P&C Düsseldorf, ist die CBR Group tatsächlich nicht betroffen, denn die Zusammenarbeit wurde 2020 schon beendet. Also die sind dort überhaupt nicht mehr vorhanden auf der Fläche. Mit Galeria macht CBR einen knapp zweistelligen Millionenumsatz. Das war zumindest die Zahl von Anfang letzten Jahres. Aber anders als die meisten machen die zum Beispiel überhaupt kein Depotgeschäft. Mit niemandem, das sagt Novak auch so. Und CBR bietet seinen Partnern und Partnerinnen auch gar nicht die besten Spannen, dreht aber wohl schneller und hat so oft einen höheren Ertrag pro Quadratmeter.
Wenn wir nochmal über künftige Erfolgsaussichten sprechen, dann ist dabei ja nicht unerheblich die Wahl der richtigen Kanäle, der Vertriebskanäle. Kannst du mal kurz aufschlüsseln, wie sich die Vertriebskanäle bei den Unternehmen aufteilen und wo sozusagen noch Potenzial herrscht?
Der größte Umsatzbringer ist bei allen natürlich nach wie vor der Wholesale. Aber es gibt hier durchaus Verschiebungen. Man kann, wenn man sich auch mal so die Entwicklung in den letzten Jahren anschaut, durchaus sehen, dass zum Beispiel bei der CBR Group, wo der Umsatzanteil des E-Com nur bei 26% liegt, im Vergleich zum Wholesale, also deutlich geringer, aber in den letzten Jahren wirklich immer gewachsen ist. Also seit 2018 habe ich mir das mal angeschaut, da geht es stetig bergauf, also die holen sich hier wirklich Umsätze, die man zum Teil im Wholesale verliert. Auch da ist CBR nämlich stagniert im Vergleich zum Jahr 2022. Aber im E-Com und auch im Retail auf Wachstumskurs, wobei der Retail wirklich noch gering ist mit 11%. Bei Esprit ist der Wholesale zwar sehr wichtig nach wie vor, liegt aber anteilig eigentlich auf Höhe des E-Com. Also E-Com war ja auch in der Vergangenheit bei Esprit immer ein sehr, sehr wichtiger Kanal und die haben da ja sehr früh rein investiert und wirklich auch sehr erfolgreich und modern gearbeitet, als andere daran noch gar nicht in der Form zumindest dachten. Und der eigene Retail hat nur noch 25% am Gesamtumsatz inne. Bei S. Oliver kann man es ehrlich gesagt nicht so genau sehen, denn die veröffentlichen E-Com und Retail zusammen. Man sieht, dass der Wholesale 36% ausmachte an den Gesamtumsätzen, also nach wie vor wichtig ist. Und E-Com und Retail zusammen roundabout 60%. Man kann aber nicht mehr sehen, welcher der beiden Kanäle was zum Gesamtumsatz beigetragen hat. Und bei Tom Taylor sehen wir, dass das Online-Geschäft in allen Kanälen im letzten Jahr geschrumpft ist und damit auch nur noch 17% am Gesamtumsatz ummacht, also deutlich unter Esprit und auch deutlich unter dem Online-Anteil von der CBR Group liegt. Retail wächst dort profitabel, 36% macht dieses Segment bei Tom Taylor am Umsatz aus. Und vor allem Südosteuropa, sagte Gernot Lenz, sind die da sehr erfolgreich unterwegs.
Jetzt haben wir über die Kanäle gesprochen. Das ist natürlich auch ein Indikator dafür, wie das dann möglicherweise in der Zukunft aussehen könnte. Wir biegen auch so langsam schon mal in die Zielgerade ein. Wagst du mal so einen kleinen Ausblick oder was glaubst du, wie es weitergeht in dem Mainstream-Sektor?
Tja, das würden wir natürlich alle sehr gerne wissen, aber ich finde die Frage natürlich total spannend, ob die CBR Group das Wachstum und vor allem die hohe Profitabilität halten kann. Das ist ja die Frage, also stößt dieses Wachstum eigentlich an Grenzen und wann? Und spannend ist natürlich auch, was mit Esprit passiert, ganz klar. Wird ein neuer Investor wirklich einsteigen und kann Esprit gedreht werden? Geht das überhaupt, nachdem die Marke ja so stark gelitten hat? Und bei S. Oliver, du hattest es ja eben selbst gefragt, Jörg, ist natürlich auch die Führungsfrage immanent. Insgesamt gibt es aber für alle eine Riesenherausforderung, sich dauerhaft zu behaupten gegenüber den Vertikalen. Und da bin ich wirklich gespannt, wie sie das machen werden.
Ja, da sind wir natürlich alle gespannt drauf. Und ich finde es immer ganz besonders interessant. Du hast die ja alle schon natürlich persönlich kennengelernt, die Führungspersönlichkeiten in diesen Unternehmen. Und ja, hast mit ihnen gesprochen, Interviews geführt. Sag uns doch mal bitte eben, wer das eigentlich so ist und auch vor allen Dingen, wie die so ticken, was du für ein Gefühl hast.
Gerne, ich kann es zumindest versuchen. Ich starte mal ganz nach der größten Rangliste mit Bernd Freier, den die meisten aus dem Handel natürlich auch selbst kennen. Der Selfmade-Milliardär, der impulsiv, ehrgeizig handelt, der Inhaber und Chef zugleich ist, natürlich damit auch eine besondere Rolle innerhalb dieser vier Mainstream-Unternehmen innehat. Das gibt es bei den anderen in der Form nicht. Bei Esprit ist es sehr spannend, was William Pack weitermacht. Er ist ja Anwalt und Investmentbanker und hatte vor seinem Antritt bei Esprit noch nie mit der Modebranche zu tun. Der ist ein sehr ruhiger Typ, denkt sehr strategisch, hat aber natürlich und ist sicherlich vielleicht auch aus diesem Grund ausgewählt worden von North Point Talent, die Interessen der Eigentümer sehr, sehr stark im Blick. Er hat viel investiert, ist sehr, sehr viel auf Risiko gegangen bei Esprit, auch mit Kollektionen, die ja zum Teil sehr, sehr hochpreisig sind, auch wenn es nur kleine Kapseln sind. Aber dennoch, er wagt hier ganz viel, bleibt aber abzuwarten, was dann wirklich dabei herauskommt. Ja, Jim Novak, der Produktmann, das trifft, glaube ich, am besten auf ihn zu. Der war lange für Esprit tätig und macht, ich würde es mal so sagen, vieles anders als andere. Aber der ist natürlich sehr, sehr eng am Produkt und das ist auch sein Steckenpferd. Der legt die Hosen im Showroom aus, zeigt die Details und das ist ihm auch unglaublich wichtig. Und dann Gernot Lenz, der Chef von Tom Taylor, der Stratege ist, der lange COO von Tommy Hilfiger war, kurz auch CEO von S. Oliver und lange für eine Beratungsfirma Bain & Company gearbeitet hat. Sehr spannend, was diese doch sehr unterschiedlichen Führungspersönlichkeiten im Mainstream mit den Firmen anstellen werden.
Na, schauen wir mal. Sarah, vielen Dank für diesen interessanten Einblick in den Markt der Mainstream-Lieferanten. Ich bin gespannt, was 2024 für dieses ja doch immer noch sehr bedeutende Segment bringt. Und ich bin mir sicher, dass du uns in der TV immer wieder über die interessantesten Entwicklungen auf dem Laufenden hältst. Danke für heute.
Danke auch dir, Jörg.
Das war meine Kollegin Sarah Speicher-Utsch aus der Business-Redaktion der Textilwirtschaft. Und das war der Textilwirtschaft Podcast. Mein Name ist Jörg Nowicki. Vielen Dank fürs Zuhören.